SWR 2 aktuell.
Mit Marion Theis, guten Abend. Mehr Rente, weniger Miete. Die Linke verabschiedet ihr Wahlprogramm. Randale in Karlsruhe und Freiburg, friedliche Stimmung in Stuttgart. Die Situation ein Jahr nach der Stuttgarter Krawallnacht. Und Negativrekord, auffallend niedrige Wahlbeteiligung bei den französischen Regionalwahlen. Darum geht es hier in SWR 2 aktuell in der kommenden Viertelstunde. Wenn das mal keine Ansage in Richtung Grüne und SPD ist. Die Linkspartei will im Wahlkampf mit ihren Plänen zur Klima- und zur Sozialpolitik punkten. Für den Entwurf des Wahlprogramms gab es heute beim Online-Parteitag in Berlin fast 88% Zustimmung. Darin steht zum Beispiel die Forderung nach einem bundesweiten Mietendeckel und einer Mindestrente von 1.200 Euro. Linke Spitzenkandidat Dietmar Bartsch lobte beim Parteitag sich und seine Leute.
Unsere Klimapolitik muss sich vor niemandem verstecken. Wir wissen, liebe Genossinnen und Genossen, wir wissen, dass Klimaschutz eben zwei Seiten hat. Es ist immer auch die soziale Frage, die ist immer auf der Seite des Klimaschutzes mitzudenken. Und liebe Genossinnen und Genossen, Klimapolitik darf keine Frage des Geldbeutels sein. Dann wird sie am Ende elitär. Er muss diejenigen in die Pflicht nehmen, die den bisherigen Klimawandel verursacht haben. Und das sind zuerst die Konzerne. Die müssen in den Fokus der Auseinandersetzung bei der Klimapolitik. Wir brauchen ein gesellschaftliches Klima, das Klimapolitik wirklich möglich ist. Und deswegen ist Klimagerechtigkeit unser Markenzeichen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Klimafrage ist eine Klassenfrage, liebe Genossinnen und Genossen.
Die Linke zieht mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn, kann das Duo Wissler, Bartsch die Linkspartei aus ihrem Umfragetief rausholen?
Also zumindest lässt sich nach dem heutigen Tag sagen, die Zeichen stehen gar nicht schlecht. Denn sowohl Janine Wissler als auch Dietmar Bartsch haben sehr kämpferische Reden hingelegt und haben einmal die Linke natürlich auf die Grundwerte eingeschworen dieser Partei, also auf Solidarität, auf eine Umverteilung von Reichtümern, darauf eben auch, dass es denjenigen, die die schwere Arbeit machen müssen und dafür wenig bekommen, dass es denen besser gehen muss. Und haben eben auch an alte Werte wie Solidarität appelliert und auch, das gehört ja auch zum Bundestagswahlkampf dazu, Attacken gefahren, vor allem gegen die Union und gegen die Skandale, die in der letzten Zeit da gewesen sind. Wir denken daran, dass an den Maskendeals ja man versucht hat zu verdienen, mehrere Bundestagsabgeordnete. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Das hat man sehr, sehr scharf gegeißelt und auch gesagt, bei uns passiert so etwas nicht.
Also Kampfansage an die Union einerseits, andererseits die Idee, mehr Investitionen und mehr Engagement in die Klima- und Sozialpolitik zu stecken, in den Gesundheits- und Bildungsbereich, um nur mal ein paar Beispiele rauszupicken. Das mag sich ja gut anhören. Wie sollen die Aufgaben finanziert werden?
Also tatsächlich geht es wieder um den Begriff Umverteilung in diesem Zusammenhang. Es sollen die Reichen und Superreichen, wie es bei der Linken immer heißt, mehr bezahlen. Also eine Vermögensabgabe, eine einmalige nach der Krise jetzt zum Beispiel auf Vermögen über 2 Millionen. Soll so viel Geld bringen, dass man damit große Programme auch finanzieren kann. Außerdem will man auch eine Vermögenssteuer wieder einführen und eine Steuerpflicht für Digitalkonzerne. Das sind dann die üblichen Verdächtigen, die ja meistens auch tatsächlich Google, Facebook und so weiter mit wenig Steuern bisher davonkommen.
Wem bietet sich die Linke mit diesem Programm denn als möglichen Koalitionspartner an?
Naja, sagen wir mal so, also so ein bisschen ist es eine Braut mit ausgefahrenen Krallen, würde ich mal sagen. Also natürlich kommt als Koalitionspartner für die Linke, kommen eigentlich nur die SPD und die Grünen in Frage. Auch die haben teilweise ihr Fett weggekriegt, aber man setzt sich da doch ganz anders mit den Inhalten auch der Parteien auseinander, als jetzt beispielsweise in Richtung von Union oder FDP.
Könnte die Linke denn den Grünen und der SPD auch Wähler streitig machen mit diesem Programm?
Naja, die sozialen Fragestellungen, sage ich jetzt mal. Also wie geht es denjenigen, die schwer arbeiten? Ich sagte es ja bereits, und wenig dafür bekommen. Das tangiert ja viele Menschen. Und insofern sind die Themen ja durchaus da. Tatsächlich hängt es jetzt so ein bisschen an der Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit. Und dafür ist Geschlossenheit sehr wichtig. Das wird sich nun in den nächsten Wochen zeigen, ob sie diese Geschlossenheit dann tatsächlich auch durchhalten. Es sah jetzt zum Ende des Parteitages tatsächlich ein bisschen mehr danach aus, als wir das sonst gewohnt sind.
Also nicht mehr der Streit, den wir kennen von den Linken, damit könnte es jetzt ein Ende haben.
Na, sagen wir mal so, es ist eigentlich eine ganz interessante Dramaturgie gewesen dieses Parteitages. Also die Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow hat tatsächlich mit einem sehr defensiven Appell an das Herz und an die Seele der Partei begonnen. Und da fielen tatsächlich auch so emotionale Begriffe wie Politik des warmen Herzens. Für die wolle man einstehen. Und das ist natürlich ein guter Ausgangspunkt gewesen für die Partei, sich so zu einigen. Bleibt die Frage, wie viel Schlagkraft sie dann entwickeln kann.
Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn zur Linken und dem linken Programm für die Bundestagswahl. Auch CDU und CSU diskutieren heute noch über ihr Programm zur Bundestagswahl. Morgen wollen die Parteichefs Laschet und Söder der Öffentlichkeit mitteilen, was drinsteht. Im Gespräch ist unter anderem die Steuerlast von Unternehmen in Deutschland zu deckeln, und zwar bei 25%. Die SPD kann mit dieser Idee gar nichts anfangen. Kanzlerkandidat Scholz findet sie gar absurd. Das berichtet Berlin-Korrespondent Uli Haug.
Aus Sicht des SPD-Politikers hat der Staat wegen der Corona-Krise 400 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen und Unternehmen mit zig Milliarden Euro unterstützt. Zudem, so Scholz in Berlin, habe es Steuererleichterungen für Unternehmen in einer Größenordnung von 100 Milliarden Euro gegeben. Scholz wirft der Union vor, sie habe die Krise nicht verstanden. In einem Entwurf für ein Unionswahlprogramm erklären CDU und CSU, dass sie eine Unternehmenssteuer von 25% anstreben. Grundsätzlich wollen CDU und CSU in ihrem Wahlprogramm offenbar versprechen, dass es trotz der hohen Corona-Ausgaben keine Steuererhöhungen geben soll. Konkret heißt das vor allem, es soll keine Vermögenssteuer und auch keinen höheren Spitzensteuersatz geben. Aus Berlin, Uli Haug.
In Augsburg ist die Stimmung der feiernden Fußballfans heute Nacht gekippt. Bei Randalen wurden 15 Polizeibeamte leicht verletzt. Auch in Karlsruhe, Freiburg und Hamburg sind Partys ausgeufert. Passanten gingen Anwohner körperlich an, Frauen wurden belästigt. Das erinnert an ein Ereignis genau heute vor einem Jahr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war damals fast wie aus dem Nichts die Situation in der Stuttgarter Innenstadt eskaliert. Nach einer Drogenkontrolle gab es Krawalle, Angriffe auf Polizisten, zerstörte Einsatzfahrzeuge, geplünderte Geschäfte. Vergangene Nacht waren wieder viele Menschen in der Innenstadt unterwegs, doch in Stuttgart war die Stimmung gut. Laut und ausgelassen, aber friedlich, sagt die Polizei heute, von vereinzelten Schlägereien abgesehen. Dass das so war, mag eine Folge von Maßnahmen sein, die im vergangenen Jahr eingeführt wurden. Was Stadt und Polizei in Stuttgart getan haben, damit die Krawallnacht letztes Jahr sich nicht wiederholt, SWR-Reporterin Verena Neuhausen zieht Bilanz.
Wenn das Wetter gut ist und der nächste Tag frei, dann hat der stellvertretende Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun seit der Krawallnacht in der Innenstadt nur ein Thema. Wie kann man das künftig verhindern?
Das war letztes Jahr ein sehr intensives Ereignis, ein sehr prägendes Ereignis. Das ist jeden Tag und vor allem an den Wochenenden eigentlich immer noch spürbar.
Über 100 Täter aus der Nacht hat die Polizei ermittelt. Die meisten sind verurteilt, einige in Haft, viele auf Bewährung draußen. Doch warum die Stimmung in der lauen Juninacht so eskaliert war? Ratlosigkeit bis heute, auch beim Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Clemens Meyer.
Diese Erkenntnisse haben wir ja eher aus den Strafverfahren gewonnen, dass viele Jugendliche ein Stück weit auch reingestolpert sind in diese Situation und dann einfach mitgemacht haben. Und ohne klare Erkenntnisse ist schwierig, klare Schlüsse zu ziehen.
Doch schon im letzten Sommer zogen Stadt, Land und Polizei Schlüsse, formten eine Sicherheitspartnerschaft, beschlossen Videoüberwachung in der Innenstadt. Bis heute ist die nicht installiert. Behelfsmäßig gehen nun am Wochenende ein Jahr danach trotzdem erstmals Kameras an. Installiert in den Landesministerien im neuen Schloss. eine Interimslösung.
Die Schritte drüber raus, die waren planerisch nicht ganz einfach, sodass wir dort eben nicht ganz so schnell vorangekommen sind, wie wir eigentlich wollten.
Auch ein Bestandteil der Sicherheitspartnerschaft, Streetworker, sind im Einsatz. 8 sind es an den Wochenenden. Die Polizei schickt fast immer 200 zusätzliche Einsatzkräfte in warmen Nächten los. Dennoch haben viele das Gefühl, es ist nur Glück, dass nicht wieder Schlimmeres passiert. So denkt auch Osman Madan, Wirt in einem Brauhaus zwischen Schlossgarten und Schlossplatz, da, wo die Krawalle vor einem Jahr losgingen.
Wir haben natürlich immer so ein bisschen den Blick nach draußen, was passiert auf dem Schlossplatz. Lieber eine Stunde früher zuzumachen, bevor wir da nachher mittendrin sind. Weil einfach eine gewisse Aggressivität da ist von den Leuten. Es sind einfach dann ab einer gewissen Uhrzeit viel zu viele von den Negativen, wo du einfach das Gefühl hast, das geht nicht gut aus hier. Ja.
Die Krawalle haben die Stimmung in den Nächten in Stuttgart verändert. Und viele bleiben deshalb weg.
Ich glaube, das braucht nicht mehr allzu lang, bis da wieder was kommt.
Ich finde es krass.
Das ist ja einfach nur wildes Randalieren und ich glaube schon, dass es auch dazu führen kann, dass die Leute dann eher der Stadt auch fernbleiben.
Andere zieht es jetzt erst recht in die Stadt. Und die hat reagiert, sagt Ordnungsbürgermeister Clemens Meyer.
Was wir auch von Seiten der mobilen Jugendarbeit gespiegelt bekommen, ist, dass viele junge Menschen, auch gerade Menschen von außerhalb, die am Wochenende abends nach Stuttgart kommen, dass sie kommen, um etwas zu erleben, egal was zunächst. Um diese Menschen anders zu beschäftigen und abzulenken und auf positive Gedanken zu bringen, haben wir jetzt Fitnessgeräte aufgestellt. Das ist ein erster Schritt, da werden wir weitermachen in diese Richtung.
Und immer wieder geht der Blick ein Jahr zurück. Eine Drogenkontrolle hatte die Krawalle ausgelöst, weshalb die Polizei jetzt auch ihre Taktik bei solchen Routineeinsätzen ändert. Sie will besser erklären, damit sich am Ende mehr Menschen mit der Polizei solidarisieren und nicht mit den Tätern, sagt der stellvertretende Polizeipräsident.
Unsere neue Kommunikationsteams, das sind dieser Peer-Einsatz, also junge Menschen, die auch entsprechende vielleicht Fremdsprachen sprechen, die auf die jungen Leute zugehen sollen. Wir waren in der Pandemie mit der Rolle des Spielverderbers unterwegs und das wollen wir wieder auf Augenhöhe auch wieder abbauen.
Ein Jahr nach der Stuttgarter Krawallen blieb es letzte Nacht zumindest in Stuttgart friedlich. Dieser Wahlsonntag in Frankreich könnte einen neuen Rekord begründen. Bei den Regionalwahlen haben heute auffällig viele Menschen darauf verzichtet, ihre Stimme abzugeben. Bis vor einer Stunde waren gerade mal rund 27% der Wahlberechtigten wählen. Das könnte der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National von Marine Le Pen zugutekommen. Vom Wahltag in Frankreich berichtet mein Kollege Kai Rienecker.
Es zeichnet sich ab, dass die Wahlbeteiligung einen historisch niedrigen Wert erreichen wird. Das liegt zum einen am guten Wetter, aber auch an einer gehörigen Portion Verdrossenheit gegenüber der französischen Politik. In der Stadt Marseille konnten sogar 34 Wahllokale zunächst gar nicht öffnen, weil die Wahlhelfer fehlten. Ein Reporter im französischen Fernsehsender BFM-TV. Ich kann Ihnen sagen, dass die Wähler, die wir hier getroffen haben, wütend waren und von einem Skandal gesprochen haben. Keine Wahlhelfer, sogar Leiter fehlten. Sie sind einfach nicht gekommen heute Morgen. Die französischen Behörden mussten sogar Wähler als Helfer rekrutieren, damit es weitergehen konnte. Auch im Vorfeld dieser Regional- und Departementswahl hatte es größere Pannen beim Verschicken der Wahlunterlagen gegeben. Von der geringen Wahlbeteiligung könnte die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen profitieren. Ihr Rassemblement National hat gute Chancen, in einigen Regionen Frankreichs stärkste Kraft zu werden. Die letzten Wahllokale schließen in Frankreich um 20 Uhr. Kai Rienecker, Paris.
Iran hat einen neuen Präsidenten. Aus moderat konservativ wird ultrakonservativ. Auf Hassan Rouhani folgt Ebrahim Raisi, der aktuelle Justizchef. Er ist wie auch Rouhani ein Kleriker, hatte allerdings bis jetzt keine politische Führungsaufgabe inne. Iran-Korrespondent Karin Senz über den neuen, 60 Jahre alt, Befürworter unter anderem der Geschlechtertrennung und der Todesstrafe.
Raisis Turban ist schwarz. Das zeichnet den 60-Jährigen als direkten Nachfahren des Propheten Mohammed aus. In seinem ersten Statement nach der Wahl stimmt er fromme Töne an.
Ich danke den guten und edlen Menschen und Gott, dass sie mir ihr Vertrauen gegeben haben.
Raisi ist in der heiligen Stadt Maschad geboren. Er schlägt eine juristische Laufbahn ein. Ende der 1980er Jahre richtet der Iran tausende politische Gefangene hin. Die USA machen ihn dafür mitverantwortlich. Unter Donald Trump setzen sie ihn 2019 deshalb auf die Sanktionsliste. In einer Rede vor Studenten erklärt Raisi, er sei damals nicht der Richter gewesen, sondern habe für die Staatsanwaltschaft gearbeitet.
Was den Umgang mit den Heuchlern angeht, muss ich sagen,
dass ich nie die Ehre hatte, Richter zu sein. Ich war immer stolz darauf, die Rechte des Volkes zu vertreten.
2009 zeigt er sich hart gegenüber Demonstranten. Schließlich macht ihn der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei 2016 zum Chef einer milliardenschweren religiösen Stiftung. Ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. 2017 unternimmt Ebrahim Raisi den ersten Anlauf, Präsident zu werden. Er unterliegt damals Hassan Rouhani. Seit 2 Jahren ist er Justizchef, eine der mächtigsten Positionen im Land. Er macht sich einen Namen beim Kampf gegen Korruption, stellt nicht nur hohe Regierungsbeamte vor Gericht, sondern sogar Richter. Politisch hat er allerdings wenig Erfahrung. Der Teheraner Politikexperte Mohammed Mohajeri.
Raisi gibt sich gerne als unabhängig von politischen Fraktionen. Aber seine Unterstützer kommen aus dem Lager der Hardliner und Konservativen.
Im Wahlkampf verspricht er auch weiter, gegen Korruption und Armut im Land vorzugehen. Beobachter sagen, das geht nicht ohne das Atomabkommen. US-Präsident Trump war 2018 ausgestiegen und hatte harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Raisi zeigt sich im Wahlkampf offen dafür, zum Atomabkommen zurückzukehren.
Karin Senz über den neuen iranischen Präsidenten. Das war SWR 2 aktuell mit Marion Theis.